Seelenfutter Folge 150 von einem kleinen Gott und einem kleinen Lied. Gedichte von Vicente Huidobro und Marie von Ebner-Eschenbach.
Erfinde neue Welten und achte auf dein Wort. Das Adjektiv, wenn es kein Leben schenkt, tötet.
Klingeling, klingeling, liebe Leute, 150 Folgen Seelenfutter und hier wird's gleich ein bisschen martialisch in der angeteaserten Zeile von Susanne. So wollen wir es haben, oder? Zu unserem Jubiläums-Podcast, Susanne, greifen wir einmal, schöpfen wir aus dem Vollen.
Aber so, ja, das Adjektiv, wenn es kein Leben schenkt, tötet. So, jetzt sind wir aber alle wach. Wunderbar, die 150. Folge. Tete, ich weiß, hast du ein Gläschen Sekt vor dir, Friedemann?
Ja, pling. Es schäumt hier so vor sich hin. Und ja, wir grüßen euch draußen an den Geräten. Wahrscheinlich habt ihr auch Schaumwein aufgemacht. Und
wenn nicht, dann macht es jetzt.
Bisschen sprudeln oder freut euch mit uns. 150 Wochen sind wir dabei. Das ist ja sowas wie ein kleines Jubiläum unseres kleinen, aber feinen Lyrik-Podcasts Seelenfutter. Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg und Icke, Friedemann Magber, Pastor in Husum, freuen uns jede Woche an Texten, die wir euch in die Welt schicken. Und ihr freut euch auch, sonst würdet ihr uns ja keine Mail schicken oder immer raufklicken.
Das ist
150,
so.
Ihr wisst, wir haben in dieser Woche, in der die Ausstrahlung ist, euch eingeladen und einen schönen Abend miteinander verbracht mit den Texten. Aber für die wenigen, die sich nicht am Donnerstag einschalten können, schicken wir das Ganze nochmal in die Welt.
So ist es. Und du hast einen, Vicente nehme ich an, ist ein Dichter mitgebracht, den ich noch nie gehört habe. Ich bin gespannt wie ein Blitzebogen. Und der Text ist sehr aufregend, wie er der Teaser schon versprochen hat. Leg los.
Ja, ja, es geht um Mord und Totschlag. Nein, es geht um Lyrik.
Ja.
Arte Poetica heißt das Gedicht von Vicente Huidobro, ein chilenischer Dichter. Und ich will gestehen, so viel wusste ich auch noch nicht vorher von ihm. Ich habe einen wunderschönen Gedichtband geschenkt bekommen vor ein paar Wochen. Liebe Grüße an Olaf, der hat ihn mir in die Hand gedrückt. Kleine Anthologie spanischsprachiger Lyrik mit dem Titel Klingende Einsamkeit, Soledad Sonora.
Ach, wie schön.
So, wunderschönste Gedichte sind da drin und dies habe ich mir jetzt mal geschnappt von Vicente Huidobro, 1893 geboren in Santiago de Chile und 1948 verstorben in Cartagena, auch in Chile, und der hat eine interessante Biografie, finde ich. Ich muss es ein bisschen kurz machen, sonst würde die 150. Folge auch 150 Minuten dauern. Wollen wir ja nicht, ne?
Wollen wir nicht.
Aber also er kommt aus einem spannenden Elternhaus, Großgrundbesitzer, adliger Abstammung. Er hat eine jesuitische Erziehung, sprich eine sehr gute Erziehung bekommen. Seine Mutter bringt ihn mit der Literatur in Kontakt. Sie ist nämlich selbst Schriftstellerin und Feministin. What? Ungefähr von 1900 und Chile. Und wenn es einen eurozentrischen Blick gibt, dann habe ich ihn auch, wusste ich natürlich, also was ich jetzt erzähle, alles nicht. Er ist Mitbegründer einer südamerikanischen Avantgarde-Szene. Creacionismo heißt diese Untergruppe von Vanguardia. Das ist sozusagen die südamerikanische Moderne, und da gibt es diese Untergruppe, surrealistisch geprägt, expressiv, Formgrenzen werden überschritten. Wir merken das jetzt gleich auch. Ich erzähle noch mal ein bisschen von seinem Werdegang. 1913, erster Gedichtband. Nein, 1911 gibt es überhaupt erste literarische Arbeiten, mit 18, zwei Jahre später, der erste Gedichtband, und der Großvater, weil ihn das extrem peinlich berührt. Er hat den größten Teil der ersten Auflage mal verbrannt.
Okay.
In demselben Jahr leitet Vicente einen Kongress in Santiago de Chile über die Grundlagen einer neuen Ästhetik. Also der meint's gründlich, das ist ja 20 Jahre alt. Echt spannend. 1916 zieht er nach Paris. Das ist das Jahr, in dem auch dieses Gedicht Arte Poetica veröffentlicht wurde. Es kommt zur Welt, als er gerade in Buenos Aires ist und eine Vortragsreise macht über neue Poesie. Also da ist er, ich rechne mal 23 gerade. Und während das Buch rauskommt, setzt er über, verlässt den Kontinent, Paris, Madrid, schreibt spanisch-französische Gedichte 1919, nach Berlin, nach Fribourg, wieder nach Paris, wird Mitglied der Dada-Bewegung, also ist mittendrin, Susanne. Und 25 geht er zurück nach Chile, dort aber er fliegt da richtig raus. Er hat eine Affäre mit einer minderjährigen jungen Frau. Das ganze Bürgertum ist in hellster Aufruhr, mit Polizeigewalt wird aus dem Land geschmissen. Kommt wieder nach Europa 1929. Wenn er dann ein paar Jahre später zurückkommt, mischt er sich politisch sehr ein, sympathisiert mit den Kommunisten, ist 36 im Spanischen Bürgerkrieg dabei. Hammer. Und er stirbt dann 1948 an einer Spätfolge einer Verwundung im Spanischen Bürgerkrieg.
Oh, wow. Mit offenem Mund habe ich dir zugehört.
Toll, und ist ein Zeitgenosse von Pablo Neruda, mit dem zusammen gründet er diese Vanguardia-Avantgarde-Bewegung. Und die beiden sind, ich glaube, das wäre mal einen eigenen Roman wert, die sind sich richtig spinnefeind. Ach, können so gar nicht miteinander. Das sind die beiden prägenden chilenischen Dichter ihrer Zeit. Und in Nerudas Memoiren schreibt er, Vicente Huidobro ist ein solcher Egozentriker. Dem hat es einfach nicht genügt, sehr begabt zu sein. Der will immer ein Supermann sein.
Tja.
Und zum Thema Supermann kriegen wir gleich im Gedicht, glaube ich, richtig mal in die Breitseite. Ich will aber vorher noch mal sagen, diese kleine Anthologie, Klingende Einsamkeit, Soledad Sonora, ist wirklich ein ganz tolles Büchlein. Martin von Koppenfeld und Susanne Langhams rausgegeben, ist in C.H. Beck erschienen. Vielen Dank, dass Sie heute vorstellen können. Die Übersetzung von Mario Markus hat natürlich noch alle Rechte geistigen Eigentums und ich freue mich sehr, dass der Verlag gesagt hat.
Ja, ich mich allerdings
mach
auch.
Mal.
Wunderbar.
Mach mal, haben sie gesagt.
Schön.
Arte Poetica.
Danke dafür.
Ich lege mal los.
Bitte.
Ich hoffe, ihr sitzt alle. Ich glaube, im Stehen würde ich das nicht anhören. Arte Poetica. Der Vers sei wie ein Schlüssel, der tausend Tore öffnet. Ein Blatt fällt, es fliegt etwas vorbei. Es werde erschaffen, was immer die Augen sehen und die Seele des Hörers bebe. Erfinde neue Welten und achte auf dein Wort. Das Adjektiv, wenn es kein Leben schenkt, tötet. Wir sind im Kreislauf der Nerven, der Muskel hängt wie ein Andenken in den Museen, doch deshalb sind wir nicht minder mächtig. Die wahre Stärke lebt im Kopf. Warum besingt ihr Dichter die Rose? Lasst sie im Gedicht erblühen. Alle Dinge unter der Sonne leben allein für uns. Der Dichter ist ein kleiner Gott. So.
Wow, jo, kleiner geht's nicht, oder? Also
Superman, sagt.
Superman, genau. Vielleicht der Dichter ist ein Gott, hätte vielleicht auch noch gerade. Jo, mein
Der Dichter Gott. Ist ein kleiner Gott. Der
Dichter ist ein kleiner Gott. Ja, das ist ein Ende. Das ist mal ein Ende für ein Gedicht.
Ja. Ich finde also, das ist jetzt mal so ein programmatischer Text. Nicht nur für Vicente Huidobro natürlich und für seine Bewegung, sondern ich finde wirklich mal so ein grundsätzlicher Blick auf das, was Poesie, was Dichtkunst die Arte Poetica ist und sein kann. Und deswegen habe ich gedacht, 150 Folgen, jetzt machen wir das mal ein bisschen grundsätzlich.
Allerdings, ein bisschen ist gut. Ich muss sagen, gerade der Einstieg hat mich völlig mitgenommen und hineingezogen. Es werde erschaffen, was immer die Augen sehen und die Seele des Hörers bebe. Ich weiß genau, was er meint. Natürlich, nachdem wir jetzt 150 Folgen Seelenfutter gemacht haben mit den verschiedensten Lyrikerinnen und Lyrikern, den verschiedensten Texten und Epochen. Und jedes Mal ist das wieder aufregend. Ja, insofern, ich finde die erste Strophe herrlich, aber zwischendurch muss ich schon schlucken. Ging es dir nicht auch so?
Naja, also die Seele des Hörers bebe, schreibt er am Ende der ersten Strophe, und ich finde, das hält sich bei mir durch. Also ich habe diesen Text gelesen und wieder und wieder und wieder gelesen, mich lange damit beschäftigt, alleine deswegen, wenn man erstmal zum Verlag schreibt und sagt, darf ich den und so weiter, also der geht schon lange spazieren mit mir, und bei diesen Zeilen bebt es in mir. Ich finde es sehr, sehr aufregend. Dieser Einstieg, ich finde auch der von schönster Schönheit, der Vers sei wie ein Schlüssel, der tausend Tore öffnet. Ja. Also die Dichtkunst enthüllt die Wirklichkeit der Dinge, die Tiefe der Dinge. Es werde erschaffen, was immer die Augen sehen. Das ist ein zutiefst kreativer, heißt auf Deutsch schöpferischer Vorgang.
Absolut, ja.
Der damit beschrieben ist, mit dem Dichten. Und insofern nehme ich jetzt die Pointe am Schluss vorweg. Also wenn das so ist, dann ist der schöpfende Dichter, die schöpfende Dichterin auch eine Göttin. Also weil sie in den Vorgang der Schöpfung eingewoben ist oder darin eben selbst tätig ist. Das ist, glaube ich, das gedankliche Bild, das Uidobro hier entwickelt. Ganz toll finde ich die zweite Strophe, die du zum Eingang gelesen hast. Darüber habe ich lange nachgedacht und ich finde das exzellent, muss ich sagen.
Ja, sicher, natürlich. Also das Adjektiv, wenn es kein Leben schenkt, tötet, ist zugespitzt, auf den Punkt gebracht, aber exzellent zugespitzt. Ich verwag
also,
aber auch
aus der Schule der Journalistinnen und Journalisten. Man hört sozusagen Wolf Schneider.
So hier, ist es.
Dozieren. Aber es geht hier, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Also nicht nur um eine schlanke Schreibe, sondern darum, dass Adjektive etwas Beschreibendes haben in ihrer Art, aus der Definition ihres Seins. Sie beschreiben das Wort, dem sie zugeordnet sind. Und dieses Vorgeben der Beschreibung ist eigentlich ein Störfaktor in der lyrischen Bewegung, die Uidobro hier beschreibt. Dieses Vorwegnehmen stört das eigene Entfalten beim Hören. Deswegen raus damit.
Ja, genau, es sei denn, sozusagen, es schenkt noch etwas Zusätzliches, aber in der Regel raus damit. Ich finde auch ich kann dir mal sagen, was mir durch den Kopf ging. Ich finde die Strophe danach auch sehr, sehr aufregend. Wir sind im Kreislauf der Nerven, der Muskel hängt wie ein Andenken in den Museen. Also ich merke so richtig, dass er, da wird das fast körperlich, ja. Und es ist, die wahre Stärke lebt im Kopf. Also es geht nicht darum, das Bild finde ich übrigens auch wunderbar, der Muskel hängt wie ein Andenken in den Museen. Es geht nicht ums Armdrücken, sondern es geht wirklich um das, was in meinem Kopf passiert. Und ich sage dir mal, was ich bei den ersten beiden Versen gedacht habe. Der Vers sei wie ein Schlüssel, der 1000 Tore öffnet. Da ist mir sofort die erste Zeile von Emily Dickinson eingefallen. Mhm. Ich wohne in der Möglichkeit.
Mhm. Absolut.
Und nicht im Poserhaus. Also die ich wohne, und ich finde, das macht die dritte Strophe auch nochmal so deutlich. Alles, was mich beschäftigt, wohnt in mir und in meinem Kopf. Es geht nicht darum, etwas mit besonderer Stärke oder besonderem Handeln, ja, oder ich baue kein Haus mit meinen Händen, sondern die wahre Stärke lebt im Kopf und erfindet neue Welten und achtet auf Worte und schafft, was immer die Augen, was die Seele des Hörers oder der Hörerin zum Beben bringt. Und das, also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also ich weiß genau, was er meint. Ich weiß, dass wir das damals bei Emily Dickinson auch so ein bisschen herunter dekliniert haben. Aber er macht das so gewaltig. Er macht das so kraftvoll.
Das, absolut. Das ist schon kraftvoll. Ich finde es sehr viril.
Ja.
Es ist ich musste einfach so schmunzeln, als ich irgendwann jetzt nochmal gelesen habe, dass Neruda sagt, er will immer Superman sein. Ja. Also es ist wirklich eine Kraftpose, die aus jedem Wort raus. Rausstrahlt und dabei wird zugleich die Körperlichkeit sehr relativiert. Also der Kreislauf der Nerven und die Muskeln, die sind eben nicht der Punkt. Wir sind nicht minder mächtig, die wahre Stärke liegt im Kopf. Das ist der Clou, das hast du ja schon rausgearbeitet. Und da geht es tatsächlich um die Intellektualität, um die Gedankenwelten. Sie sind, und das ist ja auch der Motor der Dichtkraft, ich finde, er bringt es nicht auf den Punkt, er haut es auf den Tisch,
ja.
Wird dann allerdings ganz poetisch, also ein toller Kontrast, wenn es um die Rose geht.
In der Tat, und dann endet er mit zwei also auch die vierte Strophe endet dann ja mit zwei Versen, die ich auch sehr bemerkenswert finde. Also er besingt die Rose, warum besingt ihr Dichter die Rose, lasst sie im Gedicht erblühen, wunderschön. Und dann wird es ganz groß und das meint dann vielleicht auch Neruda nochmal, alle Dinge unter der Sonne leben allein für uns. Immerhin sagt er nicht für sich. Alle Dinge unter der Sonne leben allein für uns Dichter, für uns, die sich intellektuell damit auseinandersetzen und ihnen Form und Versmaß geben und Worte finden, das Ganze, ja, wie soll man das sagen? Also, es geht ja nicht nur darum, es zu beschreiben, deswegen, warum besingt ihr Dichter die Rose, sondern es geht darum, es tatsächlich, es lebt allein.
Entstehen dadurch, zu lassen.
Ja? Entstehen also zu lassen.
Es wird erschaffen.
Ja. Es wird erschaffen, ja.
In der Dichtkunst werden die Dinge erschaffen. Und was die Kritik ist an den Dichtern, und das ist so ähnlich wie oben das Adjektivthema, also glaube ich, eine intensive Auseinandersetzung mit der romantischen Dichtkunst, die Natur fasziniert beschreibt. Hier ist es ein schöpferischer Vorgang. Lasst sie im Gedicht erblühen. Das ist die Kraft. Genau. Und es reicht nicht zu sagen, die ist wunderschön, sondern in dem Gedicht muss etwas aufblühen, muss sich etwas verändern. Mhm. Und alle Dinge unter der Sonne leben allein für uns. Dann, wenn du den Satz geschrieben hast, gedichtet hast, Susanne, dann ziehst du einfach nur einen Strich und sagst, ich rechne mal alles zusammen. Und die Summe ist, der Dichter ist ein kleiner Gott.
Der Dichter ist ein kleiner Gott, ja. Ja, ja, ja. Und alles, was er macht, erschafft er neu. Mhm. Mhm. Ja, wunderbar, wunderbar, ein wunderbares Gedicht. Eine wunderbare Betrachtung der Kunst zu dichten, der Ars Poetica. Der sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr besonders. Und dann noch vor einem Dichter, den ich tatsächlich überhaupt noch nicht kannte. aus einem Gedichtband, den du uns so ins Herz legst. Wie schön. Was für ein schönes Mitbringsel in die 150. Folge.
Oder? Mhm. Sag mal, und wenn du dazu einen Bibelvers stellen sollst, Susanne, und du sollst, werden?
Ja, dann wird's, also ist ja sozusagen unsere Hausaufgabe, und ich bin dann sofort zu den Psalmen gewandert, weil ich gedacht habe, also kleiner geht's ja nicht, der Dichter ist ein kleiner Gott, wo soll ich denn da suchen? Und bin fündig geworden beim 33. Psalm, beim Psalm 33, Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Alles ist durch das Wort gemacht. Das ist sozusagen auch so ein bisschen der schöpferische Akt, den Widobro hier meinte, glaube ich. Das Wort macht, schöpft, lässt die Dinge entstehen und erblühen und erweckt sie zum Leben.
Stimmt, ja, schön. Da liegt, das ist ja auch am Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort. Diese Kraft des Wortes, wobei der Psalm ja keinen Zweifel dran lässt, wer dann diese Kraft hat.
In der Tat, natürlich.
Und Widobro ist schon auch, der riskiert auch was. Dieser Jesuitenschüler.
Ja, absolut, absolut. Man könnte es anders nennen, aber es ist trotzdem sehr schönes, wunderbar.
Naja, aber also das Leben ist nicht ohne Risiko, würde ich sagen. Wunderschönes Psalmwort, ich lese noch einmal.
Ich bitte darum.
Arte Poetica. Der Vers sei wie ein Schlüssel, der 1000 Tore öffnet. Ein Blatt fällt, es fliegt etwas vorbei. Es werden erschaffen, was immer die Augen sehen und die Seele des Hörers bebe. Erfinde neue Welten und achte auf dein Wort. Das Adjektiv, wenn es kein Leben schenkt, tötet. Wir sind im Kreislauf der Nerven, der Muskel hängt wie ein Andenken in den Museen. Doch deshalb sind wir nicht minder mächtig. Die wahre Stärke lebt im Kopf. Warum besingt ihr Dichter die Rose? Lasst sie im Gedicht erblühen. Alle Dinge unter der Sonne leben allein für uns. Der Dichter ist ein kleiner Gott. Vicente Widobro.
Vielen Dank, und auch noch so schön gelesen. Vielen Dank dafür.
Aber sehr gerne. Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. Ja, genau. Also was stellt man denn neben so ein Gedicht? Ich kannte ihn ja gar nicht. Wir sozusagen, ich google auch nicht, ja, sondern du schickst mir etwas. Ich gehe auf den Text ein, aber lass mich sehr, sehr gerne überraschen, wenn ich den Dichter, die Dichterin nicht kenne von dir. Und nachdem ich diesen aufregenden Text gesehen habe, habe ich gedacht, was stellst du denn daneben? Also ich wollte nichts haben, was ihm den Rang abläuft, weil er wirklich so aufregend ist. Und eigentlich könnten wir hier schon fast Schluss machen. So großartig ist diese Betrachtung. Und da habe ich ein ganz kleines Stückchen gefunden, ein kleines Lied, so heißt das auch, ein kleines Lied von 1846, geschrieben von Maria von Ebner-Eschenbach. Wir hatten sie schon einmal, und wenn man jetzt Widobros bahnbrechende Geschichte gehört hat, dann scheint sie fast ein wenig brav daneben, aber ich glaube, dass man ihr damit Unrecht tut, absolut.
Das ist wohl so, ja.
Ja, sie ist... eine Zeitgenössin fast. Sie ist 1830 geboren in einer hocharistokratischen Familie in Mähren, hat ihre Kindheit halb in Wien, halb in Mähren verbracht, auf dem Familienschloss, und war als Jugendliche wild, hat getobt, ist geritten und hat gelesen und sozusagen alle Bildung für sich in Anspruch genommen, die sie haben wollte, und hat sich auch ungewöhnlich für eine Komtesse aus der Hocharistokratie gegen ihre Eltern durchgesetzt und angefangen zu schreiben. Es war auch ganz klar, sie wollte Dichterin werden und Schriftstellerin werden. Und Papa hat gesagt, du kannst ja alles gerne machen, aber eigentlich wird hier erstmal geheiratet. Und dann hat sie das auch sehr klug eingefädelt und hat sich ihren Cousin, der über 15 Jahre älter war, zum Mann erkoren. Der hat sie dann auch tatsächlich, hat sich also breitschlagen lassen, ist vielleicht falsch, aber er hat auf jeden Fall zugestimmt. Und man muss sagen, es ist
man kann sagen, sie hat ihn geheiratet, ne?
Sie hat ihn mehr oder weniger gesagt, wir machen das jetzt. Er hat gesagt, ja, warum auch nicht? Und sie war, er war ein liberaler Mann, muss man sagen, ein Moritz Freier von Ebner-Eschenbach, wie gesagt, ja, 15 Jahre älter und auch ein wenig ruhiger, aufgeschlossen, tatsächlich auch ihren mehr oder weniger für diese Zeit doch recht feministischen Ideen, obwohl man sich das auch kaum noch vorstellen kann, wenn man in sie denkt. Aber das war sie schon. Also sie war immer dafür, dass Frauen gut ausgebildet werden. Sie hat sich viel mit weiblichen Biografien beschäftigt. 1848 im Revolutionsjahr haben die beiden geheiratet und haben auch ein wenig mit dem liberalen Anliegen sympathisiert, auch wenn ihnen natürlich die Gewalt als Aristokraten doch schon etwas suspekt erschien. Ist völlig klar. Ja, sie konnten nicht völlig mitgehen, aber haben auch nicht ganz zugemacht. Und man muss sagen, Marie von Ebner-Eschenbach hatte Erfolg. Also sie ist eine der bekanntesten Autorinnen Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, in alle großen Sprachen übersetzt, hat richtige, ja, wie soll ich sagen, richtige Auflagen, also hat richtig Auflage gemacht, hat Bestseller geschrieben, wollte ich gerade sagen, genau. Also zum Beispiel Lotti, die Uhrmacherin, oder eben auch Krampambul, die berühmte Hundegeschichte. Ich weiß nicht, ob du die mal kanntest oder gesehen hast. Ich habe sie in der Bibliothek meiner Oma stehen sehen.
Nein, sagt mir nichts.
Aber sie hat tatsächlich, also sie war eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen ihrer Zeit und hat auch angefangen zu dichten. Sie ist durchaus strukturkonservativ, also sie ist dann letztendlich aus dem Hochadel nie wirklich ausgebrochen. Aber sie war liberal-konservativ, würde ich sagen. Und mitgebracht von ihr habe ich das Gedicht Ein kleines Lied von 1846. Da war sie 16, als sie das gedichtet hat. Ich finde schon, dass man sieht, was für ein Talent in ihr geschlummert hat oder was für ein Talent sie war. Weiß nicht, ob du das auch weißt. Also was man vielleicht auch nochmal sagen muss zu ihren Lebzeiten, war sie tatsächlich auch schon mal im Gespräch für den Literaturnobelpreis. Den hat dann Selma Lagerlöf bekommen. Mhm. Genau, sie hat ihn nicht bekommen, aber sie war immerhin in cool. der Auswahl. Ja, finde ich auch schon cool. Ja, sie ist dann irgendwie cool, schon beeindruckend. Ich lese sie so ein bisschen quer, wie du merkst. Sie ist dann also in ihrem Spätwerk hat sie sich auch, und das finde ich auch wichtig, deswegen habe ich hier so ein bisschen quer gelesen, hat sich auch sehr klar dann gegen den Antisemitismus gewendet und hat auch politisch Stellung bezogen, was ich auch bemerkenswert finde für eine Frau in dieser Zeit. Und nun zu ihrem kleinen Gedicht, ein kleines Lied. Ein kleines Lied, wie geht's nur an, dass man so lieb es haben kann? Was liegt darin? Erzähle. Es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele. Marie von Ebner-Eschenbach.
Ein kleines Lied. Ich muss mal sagen, ich finde das so genial dazu gestellt und komponiert zu diesem doch ziemlich lauten und breit, also weit ausschreitenden und alle Form brechenden Gedicht aus Chile. Dieses so fein, so klein und doch so prägnant dazu zu stellen. Und ich glaube, wir reden nachher ungefähr vom selben Gegenstand, in der maximal kontrastierenden Art.
Genau, das denke ich auch. So habe ich das zumindest sofort empfunden, als ich diesen kleinen Text gefunden habe, dass ich dachte, ja, wenn man etwas zu diesem, du hast es viril genannt, zu diesem virilen Text, zu diesem großen Text stellen kann, dann ist es das. Und zwar ohne, dass es sich versteckt oder dass es sich dahinter ducken muss, sondern ganz selbstbewusst daneben stehen und sagen, man kann es laut und viril machen oder eben auch ein wenig leiser und kleiner, aber schlussendlich doch das dasselbe meinen, ja, es ist die Seele des Schöpfers, es ist das, was hinter den Texten steht, was im Kopf passiert, die wahre Stärke lebt im Kopf. Ich zitiere jetzt nochmal aus deinem Gedicht, was es schlussendlich dann besonders macht. Mhm. Mhm. Dass man diese Texte so liebt, so, dass man so mitschwingt, dass man so bebt, wenn man sie hört.
Das ist, also es kommt sozusagen auf denselben Punkt, aber aus der anderen Richtung. Mhm. Wenn wir hier also die Virilität des einen Textes gegen diesen Text halten und ein bisschen Gender-Klischee ausprobieren, dann ist es natürlich auch so eine vornehm zurückgenommene Art. Also in diese bezaubernde rhetorische Frage, warum kann man da eigentlich so ein kleines Gedicht so unglaublich mögen?
Ja.
Erzähl mal, da steht, es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang. Also das ist so zurückgenommen, wie es wahrscheinlich auch damenhaft zu ihrer Zeit, also ihr gut anstand. Sie hat ja sich dann auch nicht um viel geschert und sozusagen ihre Dinge gemacht, aber in der richtigen Tonalität.
Ja, immer. Mhm. Genau, ganz genau. Aber, und dann kommt es, und da zeigt es auch sich so ein bisschen, dass sie sich dann doch öffnet und eine ganze Seele, was immer das auch heißen mag, ja. Also sie verschreibt sich dann doch schon mit Leib und Seele
das stimmt.
Dieser Arbeit. Ja.
Aber es ist eben eine andere Zeit und ein anderer Spirit, der sagt,
genau,
es ist eigentlich meine Seelenenergie und dem gebe ich ein wenig Klang und wenig Wohllaut dazu. Während Vicente Huidobro, mache es jetzt nochmal so scharf, also die Schöpferkraft in der Poesie, in der Dichtkunst selbst, die Schlacht geschlagen irgendwie so, ne? Und sie sagt, nee, eigentlich ist es, wenn ich meine ganze Seele reinlege, dann ist es gut. Und dann braucht es noch ein paar Verse, dass sie sich schön reimen und klingen. Dabei ist dieses Gedicht in seinen 6 Zeilen so vollkommen.
Ich finde auch, es ist absolut, sie hat die richtige, also mit 16 Jahren, sie hat die richtige Form gewählt, es ist vollkommen, es ist eine kleine Miniatur, die sie daneben stellt. Und jetzt, wo man die beiden die Biografien so ein wenig kennt und vergleichen kann, es ist vielleicht auch das, was Ebner Eschenbach 1848 hat zwar sympathisieren, aber eben nicht auf die Barrikaden gehen lassen, ja, während Huidobro aber doch eher dazu geneigt hätte.
Naja, er war im Spanischen Bürgerkrieg.
So, genau, ganz genau. Er hätte gekämpft und sie hätte durchaus sympathisierend, aber vom sicheren Schloss aus zugeschaut. Ja? Mhm. Und so sind die beiden Gedichte, finde ich, auch zueinander. Sie hätte den Text gemocht. Also er ist ja auch in ihrer Zeit entstanden. Also mit Sicherheit auch aufgeschlossen für diese Art von Texten. Aber es ist nicht, es ist auch nie ihr Werkzeug geworden, ja, diese Art von.
Ja, ja, und es ist, ich rechne mal kurz, also 60 Jahre liegen zwischen diesen beiden Gedichten. Das ist, sie ist halt wirklich betagt, hochbetagt gewesen. Deswegen, wann ist sie nochmal gestorben?
Sie ist gestorben mit 86. Also, Moment, 30, 70, 1916.
Also sie ist, also in ihrem Todesjahr ist Arte Poetica geschrieben.
Ja.
Und da war sie eine alte Frau und sie hat als junges Mädchen ihren Text geschrieben. Also da liegt schon auch was dazwischen.
Fast und gleichzeitig die Generation, ja, da liegt die Generation dazwischen, keine Ahnung.
Spinnen sich Fäden. Ganz deutlich. Ja. Und das, ja, ich finde es großartig, wundervoll dazugestellt. Ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele. Das ist die Mixtura Sacra für das große Gedicht.
Und dazu hast du ein sehr schönes Spielwort gestellt.
Ja, das lebt auch ein bisschen vom Kontrast. Auch ein Psalmwort, Psalm 65, Vers 2. Da heißt es, Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Und dieser Vers ist mir deswegen so lieb, weil er auch diesen Kontrast darstellt zu dem vielen, vielen, vielen Lobpreis in der Bibel, das immer laut und mit voller Seele und mit Zimbeln und Posaunen und es kann ja so, ne? Es kann ja nicht festlich genug sein. Und hier wird in der Stille gelobt. Und das ist ganz wunderschön, abgesehen davon, dass das ja auch im spirituellen Vollzug etwas ganz Wunderbares ist, also der leise Ton oder die stille Meditation. Oder das leise Lied, der leise Klang. Aber das möchte ich einfach mal hier zustellen zu dem kleinen Lied von Marie von Ebner Eschenbach.
Sehr schön. Die beiden enden ein und derselben Kunst vielleicht. Ich lese dazu nochmal das Gedicht von ihr. Ein kleines Lied. Ein kleines Lied, wie geht's nur an, dass man so lieb es haben kann? Was liegt darin? Erzähle. Es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele. Marie von Ebner-Eschenbach. Was für eine schöne Sendung, oder?
Ja, ich glaube, die 150. gehört jetzt nicht zu den langweiligsten. Und wir haben mal richtig sozusagen draufgeschaut, von oben draufgeschaut auf das Wesen der Dichterei. Und damit, ich würde sagen, jetzt schlapp mal die letzten 149 Folgen alle zusammengefasst in zwei kleinen Texten. Ja, mal sehen, Susanne, was uns in den nächsten 150 Folgen so passiert. Nächste Woche könnten wir ja mal die 51 hinlegen.
Ich würde mich freuen. Wir nächste Woche 151 und ich kann ja schon mal spoilern, ich habe schon ein Gedicht und das, finde ich, ist auch ein absoluter Knaller. Aber dazu nächste Woche mehr.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.